Ist der Klimawandel ein politisches Konstrukt?
Ja, es ist ein Politikum und hat mit Wissenschaft wenig zu tun, denn dahinter, hinter den Kulissen, arbeitet die Politik. Die beauftragt eben Wissenschaftler und macht mal ein Gutachten, das unsere Ideologie stärkt. Insofern ist das eigentlich ein reines Politikum.
Was ist Ihre Qualifikation, um über das Thema Klimawandel öffentlich Stellung zu nehmen?
Ja, seit meinem Studium, das ist also 25 Jahre war ich da alt, habe ich mich mit Klimavariabilität befasst. Innerhalb des Physikstudiums und vor allen Dingen des Geografie-Klimatologie-Studiums, das ist Klimageografie. Von da an, also schon sehr lange stecke ich da drin. Ich habe also in dem Bereich veröffentlicht. Ich habe meine Doktorarbeit im Bereich der Klimavariabilität absolviert. Ich habe die Habilschrift, also die Zulassung für die Hochschullehrertätigkeit. Also schon ewig bin ich auf dem Gebiet tätig und war dann irgendwann 1986 völlig überrascht, dass das eine Wende nahm, die ich bis dahin nicht für möglich gehalten hätte.
Es wird uns im breiten gesellschaftlichen Konsens als Fakt präsentiert, dass die Mehrheit der Wissenschaft den Klimawandel als menschengemacht betrachtet. Was ist Ihr Standpunkt dazu?
Das möchte man gerne so als Fakt darstellen, weil 97%, sagt man, ist die Mehrheit, die hätte also diesen, steht hinter diesem Klimawandel. Aber es ist ja so, dass bei 12.000 wissenschaftlichen Arbeiten, die ausgewertet wurden, ungefähr 30% gesagt haben, ja, Klimawandel, das ist so schon mal die Richtung. Und davon waren es jetzt 97, von diesen 30% waren es 97%, die ein klares Votum abgegeben haben, ja, der Klimawandel ist vom Menschen gemacht. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung. Das sind ja 97% von 30. Das ist ja nicht die Mehrheit. Aber das wird natürlich in der Öffentlichkeit nicht so bekannt gemacht.
Wie kann man zwischen physikalischem Treibhauseffekt und dem Treibhauseffekt, welcher mit CO2 in Verbindung gebracht wird, unterscheiden?
Ja, der physikalische Treibhauseffekt hat mit CO2 überhaupt nichts zu tun, weil es ist einfach eine eingeschlossene Luft, wird erwärmt und kann sich nicht austauschen mit der Umgebungsluft. Und beim CO2 ist es so, da wird ja gesagt, durch CO2 würde also die Infrarotstrahlung absorbiert, was nur zum Teil stimmt. Und wenn es wirklich voll stimmen würde, dann kann es nicht die Erdatmosphäre erwärmen. Das sind immerhin 0,04% sind ja eigentlich 4 CO2-Moleküle auf 10.000 Luftmoleküle. Und die haben gar nicht die Energie. Ist energetisch gar nicht möglich, da was zu ändern. Und das nur, wenn es denn so wäre. In Wirklichkeit gibt es ja diesen Treibhauseffekt gar nicht, den CO2-Treibhauseffekt. Also unter der Annahme, man hätte ihn, wäre es immer noch ein Minimaleffekt.
Ab wann kann eine Erderwärmung durch CO2 hervorgerufen werden?
Eigentlich gar nicht. Also ich sehe keinen Punkt, wo CO2 wirklich zu einer Erwärmung führt. Wie gesagt, es müsste ja dann eine Rückstrahlung, eine Infrarotstrahlung zurückkommen von den CO2-Molekülen. Und das tut es ja nicht. Man kann es, wenn man es unbedingt erzwingen will. Ich habe mal gehört von einem Experiment, bei der Deutschen Physikalischen Gesellschaft war es nicht, ne, bei Max-Planck-Gesellschaft war das. Da hat man eine 100% CO2-Atmosphäre genommen und hat dann da eine Erwärmung festgestellt, dass das CO2 wirklich eine minimale Erwärmung hervorrufen kann. Aber ich frage mich, 100% CO2-Atmosphäre, wie unrealistisch ist das denn? Da werden wir kein Sauerstoff, kein Stickstoff, gar nichts, nur CO2. Das wäre vielleicht ein Szenario, und sagt, naja, da wäre es denkbar, aber auch nicht sicher. Aber sowas gibt es ja in der Praxis gar nicht.
Was ist ein Klimawissenschaftler? Worin besteht das Studium eines Klimawissenschaftlers?
Also zunächst mal, Klimawissenschaft kann man als solches nicht studieren. Es gibt jetzt inzwischen, glaube ich, einen Bachelorstudiengang. Die haben jetzt neumodisch auf die Klimawissenschaft draufgesprungen. Die eigentlichen Klimawissenschaftler sind Physiker, sind Relativitätstheorie-Physiker, sind zum Teil Meteorologen, sind Modellbauer, Bastler sozusagen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, auf Anweisung der Politik zu zeigen, wir haben einen Klimawandel, wir haben eine Erderwärmung. Die Klimawissenschaft als solche war nie, in meiner Zeit auch nicht, als eigenes Studienfach vertreten. Wohl Klimatologie, das ist ein sehr altes Fach. Schon Köppen, das waren über 100 Jahre her, war ein Klimatologe und kein Klimawissenschaftler.
Können Sie sich für das Engagement der Jugendlichen von Fridays for Future begeistern? Sehen Sie darin Chancen für die Zukunft?
Also so wie das jetzt läuft, sehe ich da keine Chancen. Im Gegenteil, das verstärkte Hysterie, die jetzt ausgebrochen ist. Und jeder, der meint, er müsste mit seinem Bauchgefühl etwas dazu beitragen, ohne was zu wissen wirklich über das Klima, der verschärft die ganze Situation nur. Es ist also bei vielen Jugendlichen ist es so, dass die einfach mitmachen und sagen, ja, finde ich gut, finde ich richtig, sagt mir mein Bauchgefühl auch, ohne Faktenwissen. Und das ist das Problem an der ganzen Geschichte.
Was empfinden Sie bei der Bezeichnung Klimaleugner?
Ja, ich selbst bin offenbar ein Klimaleugner, bin jedenfalls von Kollegen so genannt worden, wobei ich sage, ich bin der Letzte, der ein Klimaleugner wäre, weil ich, wie gesagt, seit dem Studium, seit ich 25 Jahre alt war, befasse ich mich mit Klima. Ich leugne also nicht das Klima. Man müsste es richtig ausdrücken, Klimawandelleugner, und zwar anthropogen ausgelöster Klimawandel, den leugne ich nicht, aber nicht das Klima. Das Klima kann man nicht leugnen, das ist doch Blödsinn.
Gibt es Profiteure des Klimawandels? Wem würde ein menschengemachter Klimawandel zum Vorteil gereichen?
Es gibt einige Industriezweige, die davon profitieren, und es gibt einzelne Personen, die davon profitieren. Die markanteste Persönlichkeit ist Al Gore. Der ist dadurch zum Millionär geworden, zum mehrfachen, ich glaube Milliardär schon inzwischen. Der hat damit Geld verdient, Ehrungen bekommen, und je mehr Ehrungen, umso mehr Geld hat er gefordert. Der bekommt für einen Vortrag, ich glaube, über 100.000 Euro für einen einzigen Vortrag.
Wird weltweit der Meeresspiegel durch die Gletscherschmelze ansteigen?
Der Meeresspiegel ist bereits angestiegen, und zwar prähistorisch. Das heißt, nach der letzten Eiszeit wurde es ja wärmer, ist klar, sonst wäre es ja noch im vollen Gange. Und durch diese Warmzeit, die nach der Eiszeit kam, sind natürlich viele Eismassen geschmolzen und haben damit zu einer Transgression, wie der Geologe sagt, geführt. Das heißt, das Wasser ist gestiegen, es ist also über Land gekommen. Da, wo in der letzten Eiszeit zum Beispiel die Doggerbank in der Nordsee, die war wasserfrei. Und nur durch große Eisschmelzen ist die Nordsee so groß geworden. Und es kommt aber jetzt zum Stillstand, weil wir, so glaube ich, auf dem Höhepunkt einer Warmzeit sind. Und wenn es wieder eine Kaltzeit werden oder kommen sollte, wird auch der Meeresspiegel wieder zurückgehen und sich in großen Eismassen wieder sammeln. Also ein ständiges Spiel zwischen Transgression, das Meer kommt, und Regression, das Meer zieht sich zurück. Eine uralte Geschichte.
Führen Sie privat thematische Gespräche zum Klimathema? Was beobachten Sie?
Naja, ich sehe also in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die kennen ja meine Meinung, die sehen auch zum Teil die Videos und kennen auch die Fakten. Im privaten Kreis, sage ich mal, habe ich da keine großen Probleme, über dieses Thema zu sprechen. Sobald ich aber in eine andere Gesellschaft reinkomme, dann kennt man schon wieder Leute, die sagen, ja, aber sonst wäre das doch nicht so aktuell. Warum redet denn die ganze Welt über Klimawandel? Da muss doch was dran sein. Ja, diese Hysterie ist erfunden von der Politik, um Profite zu schlagen, um die große Transformation einzuleiten. Dadurch braucht, oder deswegen braucht die Politik diesen hypothetischen Klimawandel.
Haben Sie bestehende Kontakte zu Fachkollegen?
Ja, natürlich. Es gibt, Gott sei Dank, bin ich nicht der Einzige in Deutschland und weltweit schon gar nicht. Ich habe sehr viel Kontakt mit Fachkollegen, zum Beispiel um mal einen zu nennen, der sehr bekannt ist, der jetzt im Ruhestand ist, der Professor Gernot Patzelt von der Universität Innsbruck. Der hat schon sehr früh gesagt, die Gletscher, das ist ein Nullsummenspiel eigentlich. Die kommen und gehen und kommen und gehen. Also zu solchen Leuten hat man natürlich Kontakte. Zu Klimawissenschaftlern, die also auf den Klimawandel bestehen und den für richtig halten, gibt es keine Kontakte. Es sind immer wieder mal Versuche gemacht worden von anderen, Interessensgruppen, die haben versucht, Klimawissenschaftler und Klimatologen zusammen einen Tisch zu kriegen. Und immer im letzten Moment sind die Klimawissenschaftler abgesprungen, wenn sie gesagt haben, oh, da kommt hier, kommen Leute, die legen knallhart Argumente auf den Tisch. Da kommen wir mit unseren Lügen nicht weit. So, das ist also mit den Leuten, die meiden uns, sag ich mal, als Klimatologen schon von vornherein.
Welche fachlichen Bücher und Quellen können Sie empfehlen, um sich fundiert über die Zusammenhänge des Klimawandels zu informieren?
Also da kann ich jetzt einige nennen. Aber es gibt, da würde ich mal empfehlen, im Internet zu suchen, unter Klimawandel und das andere Stichwort Kritik. Da gibt es ich habe auch in meinen Vorträgen eine ganze Reihe von Büchern, die sehr kritisch den Klimawandel darstellen. Also es gibt, wenn ich jetzt sage, 50 populärwissenschaftliche, die kann ich jetzt gar nicht alle aus dem Ärmel schütteln. Und es gibt eine ganze Menge, 500 fachwissenschaftliche. Da gibt es also genügend Literatur. Man muss einfach nur, und das sage ich immer wieder auch jungen Leuten, ihr müsst im Internet mal kritisch suchen nach Fachliteratur. Ich werde auch immer mal angeschrieben, kann ich da irgendwie Hilfe bekommen, gibt es Fachliteratur. Aber wenn ich da jetzt 20 Bücher nenne, die schaut natürlich keiner sich an. Und in einem Buch ist nie alles drin. Also ich würde empfehlen, im Internet unter kritische Bücher oder Kritik zum Klimawandel zu schauen. Da kommt man einfach drauf. Oder vielleicht auch mal, ich will jetzt keine Werbung machen, für mich sich einen Vortrag anschauen. Meistens am Ende eines Vortrags kommen dann auch so Literaturhinweise. Es sind wirklich sehr viele. Also es ist nicht so, dass man da nicht gut versorgt werden könnte damit.